Ihr Lieben, wir sind in einer Predigtreihe und wir lernen von zwei Schwestern. Und wir haben diese wunderbaren Bilder hier vorne, die Hannah gemalt hat. Das hier zu meiner Rechten, das ist Martha. Und hier zu meiner Linken, das ist Maria. Zwei Schwestern aus Bethanien, einem kleinen Dorf in Judäa, ungefähr 3 Kilometer entfernt von Jerusalem. Die beiden haben vor 2000 Jahren gelebt und die haben etwas erlebt, was uns vielleicht sogar ein bisschen neidisch macht. Die haben damals Jesus kennengelernt. Martha hat Jesus in ihr gemeinsames Haus eingeladen. Ich habe letzte Woche gesagt, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Und alles, was wir in dieser Predigtreihe von den beiden lernen können, können wir nur lernen, weil sie diese Entscheidung getroffen hat. Und jetzt ist es so, in der Bibel haben wir 3 Geschichten, wo diese beiden Schwestern auftauchen. Letzte Woche haben wir uns Lukas 10 angeschaut und jetzt werden wir uns Johannes 11 anschauen. Und ich habe euch ermutigt, in die Bibel zu schauen, die Bibel mitzunehmen. Vielleicht habt ihr es gelesen, da ist noch eine offene Schublade mit Bibeln, das Neue Testament genügt. Nehmt euch gerne eine Bibel und schlagt das Johannesevangelium auf im Neuen Testament, das 11. Kapitel. Das ist die 2. Geschichte, wo diese beiden Schwestern auftauchen. Und wir springen gleich in diese Geschichte hinein. Es war aber einer krank, Lazarus, von Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Wir lesen also davon, dass es noch eine 3. Person in Bethanien gab. Im Laufe der Geschichte werden wir feststellen, das war der Bruder von den beiden, von Martha und von Maria. Und hier wird Maria als die beschrieben, die Jesus die Füße mit Salböl salbte und mit den Haaren trocknete. Das ist ein Spoiler. Wenn ihr umblättert und in Kapitel 12 im Johannesevangelium lest, dann werdet ihr feststellen, ah ja, da macht sie das. Und das gucken wir uns nächste Woche an. Noch ein Spoiler habt ihr wahrscheinlich in der Überschrift über der Geschichte. Bei mir steht die Auferweckung des Lazarus. Da ist dieser Lazarus und wir haben gerade gelesen, der ist krank. Und jetzt wissen wir schon durch die Überschrift, der wird sterben, aber nicht tot bleiben. Also eine Geschichte, die Spannung verspricht. Aber es beginnt damit, dass Lazarus krank war. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha. Vers 3, da sandten seine Schwestern, da lesen wir es, seine Schwestern zu ihm, also zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, sieh, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Das Erste, worauf ich euch hinweisen möchte, ist, wie Lazarus beschrieben wird. Er wird hier beschrieben als der, den du, Jesus, lieb hast. Die schicken zu Jesus, weil ihr Bruder Lazarus krank ist und sie sagen nicht, oh Jesus, Lazarus, unser geliebter Bruder ist krank. Sie sagen nicht, Lazarus, den du kennst aus Bethanien, ist krank. Sie sagen, der, den du lieb hast, der ist krank. Sie sagen nicht, der Mann, der da und da gewohnt hat, dessen Vater der und der ist, lauter Beschreibungen, die wir sonst in der Bibel finden. Sie sagen, der, den du lieb hast. Das ist die innerste Beschreibung von Lazarus. Lazarus ist alles Mögliche, aber im Kern ist er einer, den Jesus lieb hat. Und wir lesen hier, dass Jesus nicht nur den Lazarus lieb hat, sondern auch diese beiden Schwestern. Vers 5, Jesus hatte Martha und ihre Schwester, also Maria, und Lazarus lieb. Jesus hat sie lieb. Und in der Bibel, da ist es, wenn uns diese Geschichten hier vorgestellt werden und geschrieben werden, ist es nicht egal, in welcher Reihenfolge Menschen genannt werden. Ganz häufig haben die biblischen Autoren, drücken damit etwas aus. Ganz häufig ist die erstgenannte Person bedeutsamer, wichtiger in einer Führungsrolle und die zweitgenannte ist ein bisschen weniger wichtig. Und wenn ihr in diesen Abschnitt hier schaut, die ersten 5 Verse in Kapitel 11, dann stellt ihr fest, bei diesen beiden Schwestern, da wechselt die Nennung, die Erstnennung. Vers 1 ist die Rede von dem Dorf Marias, Bethanien als Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da wird Maria zuerst genannt. Und dann in Vers 5 heißt es, dass Jesus Martha und ihre Schwester, da wird noch nicht mehr der Name genannt, und ihre Schwester lieb hatte. Wenn wir uns in der Bibel mit Maria und Martha beschäftigen, dann ist so eine Gefahr, dass wir die beiden so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und die eine aufwerten und die andere abwerten oder umgekehrt. Letzte Woche in der Predigt habt ihr das vielleicht schon gemerkt, dass das eine Gefahr sein könnte. Und so wie Johannes, der Evangelist hier, uns das beschreibt, hat Jesus beide gleichermaßen lieb. Sind beide gleichermaßen wichtig. Die Maria ist nicht wichtiger als die Martha. Ich habe schon angekündigt, wir werden ganz, ganz viel von Maria lernen können, was das Suchen von Gottes Gegenwart angeht. Und wir werden bei Martha auch ein paar Dinge lernen können, weil sie den Kern nicht ganz begreift. Aber all das, was wir hier lesen, können wir nur lesen und all das können wir nur lernen, weil Martha Jesus eingeladen hat und weil Martha sehr viel richtig macht. Es ist nicht so, dass Jesus diese beiden Schwestern anschaut und sagt, Maria, du machst alles richtig, oh, wie ich dich liebe. Und Martha, du machst vieles richtig und ich finde dich auch ganz nett. Jesus hat Martha lieb. Er liebt Martha und auch ihre Schwester Maria. Und auch Lazarus. Und Lazarus war krank. Und Jesus sagt diesen Satz hier in Vers 4. Er sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes, also er Jesus, durch sie verherrlicht wird. Wir wissen aus der Überschrift in unseren Bibeln, der Typ wird sterben. Also Lazarus, Jesus auch, aber es ist eine andere Story. Lazarus wird sterben. Aber das ist nicht das Ende der Story. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Jesus spürt in diesem Moment, wo die Boten der beiden Schwestern ihn erreichen und erzählen, der, den du lieb hast, Lazarus in Bethanien, der ist krank. In dem Moment spürt er, Gott, du hast da was vor. Wir lesen im Neuen Testament, in den Evangelien, unfassbar viele Heilungsgeschichten von Jesus. Menschen sind krank, Jesus kommt, oder Menschen sind krank und die Kranken werden zu Jesus gebracht und Jesus heilt sie. Und Jesus heilt sie. Und immer wieder lesen wir, Jesus kam in ein Dorf und heilte alle Kranken. Da steht alle. Immer wieder. Das ist ein regelmäßiges Muster. Und Maria und Martha wussten das. Und wenn die zu Jesus senden und sagen, bitte komm her, bitte komm zu dem, den du lieb hast, unserem Bruder Lazarus, dann passiert das in der Erwartung, dass Jesus kommen wird und ihn heilen wird. Wir lesen sogar Geschichten, wo Jesus aus der Ferne, aus der Distanz heilt. Es hätte sein können, dass Jesus zu den Boten sagt, geht zu den Schwestern zurück, bestellt ihnen herzliche Grüße, ich habe sie von Herzen lieb, und sagt ihnen, Lazarus wird es morgen um 13 Uhr schon besser gehen. Aber es ist so nicht. Jesus hat ein Gespür dafür, was Gott, der Vater, hier vorhat. Er hat wie einen Einblick in den himmlischen Regieplan. Er hat ein Gespür für Gottes Plan und für Gottes Timing. Und er sagt, das, was hier passiert oder was passieren wird, das dient der Verherrlichung Gottes und der Verherrlichung des Sohnes Gottes, also von ihm selbst. Und so entscheidet er sich, Vers 6, zu folgendem. Als er nun hörte, dass er krank war, also Lazarus, dass Lazarus krank war, blieb er 2 Tage am Ort, wo er war. Danach sagt er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Man kann das schnell drüber weglesen. Wir wissen nicht den Wortlaut, was die Boten gesagt haben. Aber die Boten sagen, Lazarus ist krank. Und die Situation, mindestens die Situation, ruft, Jesus, bitte beeil dich. Bitte komm schnell her. Jesus war eine Weile entfernt. Das werden wahrscheinlich mehrere Tagesreisen gewesen sein. Jesus war weit weg. Jesus, bitte komm und rette Lazarus. Heile ihn. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage am Ort, wo er war. Und wir haben hier keinen Hinweis, dass er super beschäftigt war, weil gerade der lokale Radiosender mit ihm eine Interviewreihe drehen wollte, weil Tausende von Kranke und Dämonisierte noch auf Heilung und Krankheit warteten. Kein Hinweis, dass es irgendwie gute Gründe gehabt hätte, nicht zu kommen. Und das legt den Schluss nahe, dass Jesus bleibt, weil er ein Gespür für Gottes Regieplan hat, für Gottes Timing. Und dann nach 2 Tagen sagt er, lasst uns nach Judäa gehen. Wir überspringen ein paar Verse, damit ihr zu Hause in Ruhe Dinge nachlesen könnt. Und er sagt dann zu seinen Jüngern in Vers 11, dann sagt er, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuerwecken. Da sagten seine Jünger, Herr, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Jesus wartet ab und dann sagt er irgendwann zu seinen Jüngern, dass Lazarus gestorben ist. Auf eine Weise, dass die Jünger es erst missverstehen, ist auch so ein Muster im Neuen Testament. Häufig haben die Jünger nicht auf Anhieb alles richtig verstanden. Und wenn wir mal was nicht auf Anhieb richtig verstehen, sind wir in sehr guter Gesellschaft. Aber dann sagt er sehr, sehr direkt, Lazarus ist gestorben und ich bin froh, dass ich nicht da war. Ich bin froh, dass ich nicht ihn geheilt habe. Ich bin froh, dass wir jetzt hingehen können, um das zu erleben, das zu sehen, was Gott vorbereitet hat. Und wir wissen was, weil wir die Überschrift gelesen haben. Die Jünger hatten noch nicht so viel Ahnung. Vers 17. Als Jesus hinkam, hatte er schon 4 Tage im Grab gelegen. Jesus hat 2 Tage abgewartet auf der Nachricht. Irgendwann wusste er, woher wusste er es? Woher wusste er, dass Lazarus gestorben ist? Wir haben keinen Hinweis, dass neue Boten kamen und sagten, Meister, spar dir die Mühe, der Lazarus ist gestorben, Maria und Martha sind ganz außer sich und in einem See voller Tränen, mach lieber irgendwo anders was. Kein Hinweis darauf. Woher wird das gewusst haben? Aus seiner engen Verbindung zum Vater. 4 Tage war Lazarus schon tot, als Jesus nach Bethanien kam. Bethanien war in der Nähe von Jerusalem etwa 15 Stadien entfernt. Das sind ca. 3 Kilometer. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Diesen Vers will ich einen Moment mit euch vor Augen führen, uns vor Augen malen. Diese beiden Schwestern warten seit mehreren Tagen, 4 Tage plus x, darauf, dass Jesus kommt. Sie warten darauf, dass Jesus kommt, um Lazarus zu heilen. Lazarus stirbt. Lazarus ist tot und er wird begraben. Das ist 4 Tage her. Und sie sitzen in ihrem Haus. Und wie wird es ihnen gehen? Ich stelle mir vor, dass dort eine unglaubliche Trauer ist. Und dass sich in diese unglaubliche Trauer Fragen hineinmischen. Was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn Jesus rechtzeitig hier gewesen wäre? Warum fragen? Warum ist Jesus nicht rechtzeitig gekommen? Warum ist Jesus nicht hier? Was wäre, wenn? Warum? Trauer, Verzweiflung. Ein Gefühlsmix, der, so stelle ich mir das vor, wie ein innerer Orkan ist. Und jetzt ist Jesus fast da. Er ist in der Nähe, er ist kurz vor dem Dorf. Und die beiden Schwestern hören das. Leute erzählen, Jesus ist da, Jesus kommt. Er steht kurz vor dem Ort. Und jetzt reagieren diese beiden Schwestern völlig verschieden. Martha hört es, springt auf und rennt zu Jesus. Und Maria bleibt sitzen. Ich bin ehrlich, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich kann mich in vielen sehr, sehr gut mit Martha identifizieren. Ich verstehe Martha. So wie ich mir die Situation vorstelle, ich würde zu Jesus rennen wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Learning. Letzte Woche konnten wir von dieser wunderbaren Frau lernen, lade Jesus in dein Haus ein. Lad ihn in dein Leben ein. Das ist das Beste, was du tun kannst. Diese Woche können wir von dieser wunderbaren Frau lernen, renn zu Jesus. Renn zu Jesus. Mit deiner Trauer. Mit deinen Leiden. Mit deiner Wut, mit deinen Zweifeln, deiner Verzweiflung, deinen Fragen, deinen Was-wäre-wenn-Fragen, deinen Warum-Fragen, renn zu ihm. Renn zu ihm. Und wenn du Gott Vorwürfe in deinem Herzen machst, renn zu ihm mit diesen Vorwürfen. Renn zu Jesus. Wirf dich auf ihn. Also das, was wir vorhin im Gottesdienst schon gemacht haben. Und ich als Theologe würde sagen, Das ist absolut richtig. Das ist völlig korrekt. Das ist super. Und ich will persönlich viel, viel mehr davon machen. Ich glaube, die meisten von uns können ganz viel noch entdecken in diesem sich auf Gott werfen, zu Jesus rennen. Das macht sie. Ich verstehe es und ich will noch mehr davon ihr lernen. Aber was macht sie? Warum bleibt Maria sitzen? Ich glaube, der Grund ist, dass auch Maria ein Gespür für Gottes Timing hat. Dass auch Maria ein Gespür dafür hat, Gott, was hast du vor? Mindestens aber ein Gespür dafür, Gott, was soll ich tun? Und wann soll ich es tun? Bei Maria sehen wir eine Hineni-Spiritualität. Hineni. Vor 2 Wochen hat Jakob uns davon ein bisschen was erzählt. Hineni ist ein hebräisches Wort, was wir ins Deutsche übersetzen mit hier bin ich. Es taucht das erste Mal in Genesis 3 auf. Mensch, wo bist du? Hineni, hier bin ich. Und es zieht sich wieder und wieder durch die Bibel hindurch. Und auch bis in jüdische Spiritualität hindurch. Also kurzer Werbeblock, hört euch die Predigt von vor 2 Wochen an. Hineni, hier bin ich. Eine Hineni-Spiritualität ist eine Spiritualität der Ruhe. Jesus sagt, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Das ist das Gegenteil von Rastlosigkeit. Und wenn ich eben beschrieben habe, wie haben die beiden wohl gefühlt und diesen inneren Orkan an Gefühlen beschrieben habe, dann scheint das bei Maria ein bisschen anders gewesen zu sein. Dann scheint sie inmitten dieses Sturms eine Ruhe gefunden zu haben. Ich muss gerade an dieses Lied denken, du bist das Auge im Sturm. Eine Ruhe inmitten der Stürme des Lebens. Gott, hier bin ich. Hineni. Das ist ein hörendes Beten. Das ist ein Beten in Stille, ein Beten im Sein. Im Sein vor Gott. Das Problem in meiner Spiritualität ist, ich bin häufig körperlich anwesend, aber mein Geist ist irgendwo anders. Irgendwo in der Vergangenheit, irgendwo in der Zukunft, irgendwo an anderen Orten dieser Welt, digital oder analog. Mein Körper ist hier, aber in mir rattert es, weil mein Geist irgendwo anders ist. Das ist keine Hineni-Spiritualität. Das ist eine, ich kann nicht gut genug Hebräisch, um das auf Hebräisch auszudrücken, aber ihr würdet es ja wahrscheinlich eh nicht verstehen. Also das ist eine, ich bin irgendwie körperlich hier, aber ich bin doch nicht hier. Spiritualität. Maria hat diese Hineni-Spiritualität. Maria blieb sitzen. Die stand nicht. Die ist nicht unruhig auf und ab gegangen. Wir wissen nicht, wie das bei Martha war. Aber wir wissen bei Maria, sie blieb sitzen. Nicht wie der Tiger im Käfig. Diese Ruhe. Wir sehen Maria immer, immer, immer in diesen Geschichten kniend. Und sie wartet. Und worauf wartet sie? Jesus ist doch da. Und Martha ist doch hingerannt. Worauf wartet sie? Das ist der Cliffhanger für einen späteren Teil dieser Predigt. Sie wartet auf einen Ruf. Und wenn dieser Ruf kommt, dann geht sie. Aber während sie wartet, rennt Martha schon zu Jesus. Nochmal, renn zu Jesus. Das ist richtig. Renn, renn, renn zu Jesus. Und was passiert? Wir lesen weiter. Sie kommt zu Jesus, Vers 21. Da sagte Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Oh, das drückt so viel aus. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch jetzt, dass was immer du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben. Ich höre daraus diesen inneren Sturm, der zu Worten wird. Wenn du hier gewesen wärst, was wäre wenn, warum? Schmerz, Trauer, Verzweiflung. Und in all dem eine Hoffnung. Aber ich weiß auch jetzt, dass was immer du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben. Martha weiß, bei Jesus ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, wenn man denkt, das letzte Wort ist gesprochen. Selbst beim Tod. Sie hat eine Hoffnung, dass da vielleicht doch noch eine überraschende Wende kommt. Und Jesus sagt zu ihr, Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Und wir die Geschichte kennen und die Überschrift gelesen haben, denken, oh ja, er sagt sehr, sehr klar. Aber Martha versteht es nicht so, wie es Jesus meint. Martha sagte zu ihm, ich weiß genau, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Martha rechnet mit einer Auferstehung von den Toten am Ende der Welt. Und damit hat sie theologisch total recht. Jesus spricht aber von einer Auferstehung von den Toten, im Fall von Lazarus, heute und hier. Und wieder mal haben wir einen Jünger, hier eine Jüngerin von Jesus, die nicht auf Anhieb das versteht, was Jesus sagt. Da ist sie in guter Gesellschaft. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag, sagt Martha. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Sie sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wow, das ist theologisch dicht und wäre alleine Stoff für mindestens eine Predigt. Deswegen werde ich nicht in die ganzen Tiefen einsteigen. Aber was Jesus hier sagt, ist, er ist die personifizierte Auferstehung. Auferstehung von den Toten. Am Ende der Zeiten, aber auch hier und jetzt, gibt es nur in seinem Namen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt, es kommt am Ende diese Auferstehung. Und die gibt es nur wegen ihm. An anderer Stelle sagt er, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und es gibt in der Zeit davor schon einzelne Auferstehungen von den Toten, die Zeichen sind für das, was am Ende umfassend passieren wird. Wir lesen in der Bibel von einigen Auferstehungen von den Toten. Das mit Lazarus hier ist eine der Geschichten. Und vielleicht habt ihr schon mal von Christen gehört, heutzutage irgendwo auf der Welt, die sagen, wir haben das auch erlebt. Wir haben erlebt, dass Tote, also dass Menschen gestorben sind und vom Tod zurückgekommen sind. Ich habe letzte Woche erst einen Menschen getroffen, ein Mann aus Berlin, der war als Missionar in der Ukraine und hat bei einem Missionseinsatz dort erlebt, wie seine Übersetzerin gestorben ist. Die hatten zwei Krankenschwestern dabei, die haben bestätigt, diese Frau ist tot. Sie haben gebetet im Namen von Jesus und sie war dann wieder am Leben. Ein glaubhafter Bericht von Totenauferweckung. In Jesu Namen, nicht anders. Das Ergebnis von einer Reanimation, was es auch gibt, was ganz wunderbar ist. Das war Gebet im Namen von Jesus. Das ist dasselbe, was Lazarus damals passiert ist, nur dass es keine 4 Tage gedauert hat, aber im Prinzip ist es dasselbe. Jemand ist tot und im Namen von Jesus kommt er zum Leben zurück, weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und das sind zeichenhafte Zeichen für das, was am Ende der Zeiten im großen Umfang passieren wird. Immer wieder, das gilt auch für die ganzen Heilungen. All das sind Zeichen des Reiches Gottes. All das sind Zeichen dafür, wie eine Welt aussieht, die komplett nach Gottes Willen verläuft. Wo er der König ist und wo keine anderen Mächte und Gewalten und Personen aufstehen und sagen, ich will aber auch König sein. Das Reich Gottes. Das sind Zeichen des Reiches Gottes. Darüber spricht Jesus mit Martha. Das hat eine unglaubliche Tiefe. Und er fragt, glaubst du das? Und dann kommt etwas Wunderbares. Es gibt zur Zeit vor Ostern unter den Jüngern kaum Glaubensbekenntnisse, die so direkt sind. Wir lesen eins noch von Petrus. Aber Martha sagt, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, auf den die ganze Hoffnung des jüdischen Volkes damals lag. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie versteht, dass der Messias der Sohn Gottes ist. Sie versteht, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist, dass sich Gott in Jesus ein Gesicht gibt, einen Namen gibt, sich unterscheidbar macht. Sie versteht das schon damals. Vers 28. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Meister ist da und ruft dich. Keine Ahnung, warum das Gespräch nicht weiterging. Sie geht jedenfalls zu Maria. Wir haben hier dieses Gespräch. Martha rennt zu Jesus, schüttet ihr Herz aus, macht alles richtig. Und was passiert ist, ein wunderbares theologisches Gespräch. Ich als Theologe liebe es. Mit einem kraftvollen Ich-Bin-Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Oh ja, Jesus, das bist du. Amen, Halleluja. Mit einem unfassbaren Christusbekenntnis. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Wow. Und dann geht sie zu Maria und sagt zu ihr heimlich, der Meister ist da und ruft dich. Kommen wir zu Maria. Als sie das hörte, stand sie schnell auf und kam zu ihm. Nochmal, Maria ist die, sie sitzt und wartet. Und sie hört, Jesus ist in der Nähe, aber sie bleibt sitzen. Und sie wartet. Worauf? Und ich habe es vorhin schon gesagt, auf seinen Ruf. Auf den Moment. Ich glaube, sie hat ein Gespür für Gottes Timing. Und dann, als dieser Ruf kommt, Martha, die sagt, der Meister ruft dich. Jesus will dich sehen. Dann ist der Moment, wo sie geht. Und zwar sofort. In dem Moment. Schnell steht dort. Das heißt, sie sagt nicht, ja, danke Martha, ich mache gerade noch eine Meditationsatemübung zu Ende und werde dann zu Jesus gehen. Oder ich lese gerade im Propheten Jesaja, ich möchte noch das Kapitel zu Ende lesen. Ich bin gerade dabei, mein Herz vor Gott auszuschütten. Ich habe schon 7 von 8 Punkten nicht gleich, sondern sofort. Und sie schlendert oder schreitet nicht zu Jesus, sondern sie geht schnell hin. Sie wartet und wenn der Ruf kommt, geht sie schnell. Steht sie schnell auf und geht zu Jesus. Lesen wir, wie es weitergeht. Als sie das hörte, stand sie schnell auf und kam zu Jesus. Denn Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern war am Ort, wo ihm Maria entgegengekommen war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie und sagten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Tat sie nicht, dachten sie nur. Als Maria nun dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren, seufzte er im Geist und betrübte sich und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Also wo liegt Lazarus im Grab? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus kamen die Tränen. Jesus weint. Was passiert hier? Maria wartet auf den Ruf, kommt, sie fällt Jesus zu Füßen und sie sagt einen Satz. Und ist es euch aufgefallen? Es ist exakt derselbe Satz, den Martha schon gesagt hat. Wort für Wort. By the way, Klammerbemerkung, das ist der einzige Satz, den wir in der ganzen Bibel Maria von Bethanien sagen hören. Und es ist ein Satz, den vorher ihre Schwester schon Wort für Wort gesagt hat. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Wenn ihr so wollt, ist das eine liturgische Formulierung, die nachgesprochen wird. Nicht mal ein freies Gebet oder so. Das ist ein Satz. Maria ist nicht die Frau der vielen und großen Worte. In allen drei Geschichten, auch nächste Woche, sagt sie keinen Ton. Aber wenn es darum geht, Gottes Gegenwart zu suchen, können wir so unfassbar viel von ihr lernen. Vielleicht, weil sie nicht so viel redet. Das war selbstkritisch gemeint. Sie fällt Jesus zu Füßen. Sie weint. Sie sagt diesen einen Satz. Und sie bewegt damit das Herz von Jesus. Sie berührt Jesus, sodass Jesus die Tränen kommen. Und er weint. Und er fragt, wo ist Lazarus? Und wir lesen jetzt heute die Geschichte nicht weiter. Die Überschrift sagt es uns schon. Er wird hingehen und wird diesen Lazarus, der seit 4 Tagen tot ist, ins Leben zurückrufen. Lasst uns diese beiden Schwestern in ihrem Verhalten einmal vergleichen. Und ich hoffe, ich habe genug betont, dass Martha einen tollen Job macht. Sie rennt zu Jesus und ist uns darin hoffentlich Vorbild. Und es passiert ein tolles theologisches Gespräch, ein Ich-Bin-Wort, was ich in meiner Bibel nicht missen möchte, und ein Christusbekenntnis, was mich beeindruckt und heute noch top aktuell ist. Maria wartet auf das Timing Gottes. Und sie fällt Jesus zu Füßen. Und sie weint. Sie sagt denselben Satz wie Martha. Aber die Wirkung dieses selben Satzes ist eine völlig andere. Nicht die Theologie, das Ich-Bin-Wort, das Bekenntnis. I love it! Sondern das Herz von Jesus wird bewegt. Er weint. Und es geschieht ein unfassbares Zeichen und Wunder. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Und so sehr ich das, was bei Martha passiert, liebe, so sehr sehne ich mich nach mehr von dem, was bei Maria passiert. Und ich sehne mich danach, Gottes Herz zu bewegen und mehr zu sehen, wie sein Herz bewegt wird und er eingreift und er aus Tod Leben macht und aus Dunkelheit Licht macht und wie er die Dinge tut, die Reich Gottes Dinge sind und die nur er tun kann. Ich bin Theologe durch und durch und ich liebe Theologie. Aber ich sehne mich nicht nach mehr Theologie. Ich habe viele theologische Bücher, ich brauche nicht noch mehr. Ich glaube schon, dass ich mehr brauche und ich werde mir auch noch mehr kaufen, aber das ändert nicht die Welt. Ich will von dieser Maria lernen. Ich möchte in diese Hineni-Spiritualität hineinkommen. In dieses Knien zu Füßen von Jesus. In einem Warten. In einer inneren Ruhe, selbst wenn die Stürme toben. In einem Warten auf den Ruf Gottes. Ich möchte dieses Gespür haben für das Timing Gottes. Das ist eine Parallele zwischen Maria und Jesus. Jesus hört, Lazarus ist krank und er wartet 2 Tage, bis er merkt, jetzt ist der Moment, dass ich losgehe. Und er spürt, jetzt ist Lazarus gestorben. Und er weiß von Anfang an, Gott hat Großes vor. Er hat einen Einblick in die Pläne Gottes. Und auch Maria. Sie wartet. Sie hört, Jesus kommt, das reicht ihr nicht. Sie wartet auf den Ruf. Und dann lässt sie sich rufen und bewegt damit Gottes Herz. Ich glaube, wir können ganz viel über Gebet in dieser Geschichte lernen. Wenn das, wie Martha und Maria sich Jesus gegenüber verhalten und zu ihm sprechen, wenn wir das als einen Vergleich dafür nehmen, wie wir zu Gott beten und uns Gott gegenüber verhalten. Und mein Learning in dieser Geschichte ist, ja, lasst uns wie Martha Gott bestürmen mit allem, was uns belastet. Und wenn du innere Stürme hast, dann bete ich, dass du mit diesen Stürmen nicht allein bleibst. Und dann bete ich, dass diese Stürme dich nicht von Gott wegschieben, sondern dass du dich mit ihnen auf Gott hinwirfst. Renn zu Jesus, renn zu Jesus, renn zu Jesus. Aber ich sehne mich auch danach, mehr diese Maria-Hineni-Spiritualität zu entdecken. Ein Sein vor Gott, ein Gespür für sein Timing. Und mir geht es damit so, und das wird nächste Woche bei der Geschichte noch stärker so werden, ich sehe, was Maria tut und erlebt, und ich denke, ich habe keine Ahnung davon. Du stehst für eine Art der Gottesbeziehung, die ich im Ansatz erahnen kann, aber noch nicht richtig verstehe. Aber es fasziniert mich. Es geht mir ein bisschen so damit, es tut mir leid, wenn ich einige jetzt abhänge, es geht mir so ein bisschen damit wie mit American Football, als ich das angefangen habe zu schauen. Das ist ein sehr, sehr komplexes Spiel. Offensichtlich funktioniert es nach gewissen Regeln und Mechanismen und irgendwie am Schluss gewinnt da jemand. Am Anfang verstanden habe ich das nicht. Ich habe das erste Mal American Football gesehen in den USA und unser Gastgeber hat mir das versucht zu erklären und das ist super komplex und mein Englisch ist nicht so gut und ich habe keine Ahnung, aber es hat mich fasziniert. Und ich weiß, da sind Regeln hinter. Ich weiß, da gibt es Strategien und Taktik. Ich weiß, da gibt es ganz viel zu lernen und es ist kein Hexenwerk, was da passiert. Aber ich verstehe es noch nicht. Das ist jetzt ein paar Jahre her, mittlerweile verstehe ich mehr. Und genauso geht es mir bei Maria. Wie am Anfang mit American Football. Es fasziniert mich. Ich check's nicht. Ich will mehr davon. Und ich weiß, das ist kein Hexenwerk. Ich weiß, da gibt es Dinge zu entdecken. Da gibt es irgendwelche Regeln und Mechanismen, sind bei Gebet immer so ein schwieriger Begriff. Da hinkt der Vergleich. Aber da sind Verheißungen Gottes, die ich noch nicht in ihrer Tiefe und Fülle erkannt habe. Aber ich will mehr davon. Mehr Hineni-Spiritualität. Mehr wieder und wieder Jesus zu Füßen sitzen. Ich lade euch ein, jetzt ruhig zu werden vor Gott. Wenn es euch hilft, es wird euch niemand komisch angucken, wenn ihr euch auch auf die Knie setzt. Ihr dürft euch hinstellen, ihr dürft einfach auch sitzen bleiben. Lasst uns ruhig werden vor Gott. Und wenn du merkst, dass du innerlich einen Sturm hast, dann mach's wie Martha. Renn zu Jesus und gib ihm und sag ihm alles, was in dir rumort und wütet und tobt. Vielleicht merkst du, es gelingt dir, zur Ruhe zu kommen. Hineni, hier bin ich. Ich bin hier mit meinem Körper. Ich bin hier auch als Seele, mit meinem Geist. Ich bin hier. Ich bin hier vor dir. Und ich bin bereit, deinen Ruf zu hören. Und ich will lernen, auf dich zu hören. Lernen von diesen Maria-Gebeten, von dieser Maria-Spiritualität. Lass uns beten und nach einer Weile wird Jakob uns weiter ins Gebet und in die Anbetung führen, dann mit Liedern. Amen.